BR Heimat lesen.
Willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Semhoff. Auch heute hören Sie wieder bayerische Literatur aus der Feder von Arthur Achleitner. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner. Und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner bekleidete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den wittelsbachischen und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisierte er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. Am 29. September 1927 starb er, 69-jährig, in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. Jetzt also weitere Geschichten aus den Bergen, geschrieben von Arthur Achleitner, gelesen von Christian Jungwirth. Ihnen dabei viel Vergnügen.
Der Wirt zum blutigen Käse. Hat denn ein jeder Mensch heute ein Stück Frachtgut zu versenden, wettert der Beamte des Bahnhofs X im Unterinntal und besieht die Berge von allen erdenklichen Frachtstücken, die im Büro aufgestapelt der Verladung in den nächsten Sammelzug harren. Sonst geht doch alles seinen gemächlichen Gang auf der Station, besonders jetzt im Spätherbst, wo endlich die Touristen und Saisonreisenden aufgehört haben zu wimmeln. Die paar Gebirgsleute, die noch Fahrkarten verlangen, verursachen keine übermäßige Anstrengung beim Beamtenpersonale. Der Frachtverkehr hat auch keine Bedeutung mehr. Es wäre also ein dolce far niente für die Herren von der Eisenbahn. Und gerade heute rollt Fuhrwerk auf Fuhrwerk herbei. Waren werden herbeigeschleppt, als sollte ganz Österreich mit Kaufmannsgütern aus X versorgt werden. »Möcht wirklich wissen, was für Zeug in all den Kisten ist«, sagt der Beamte und greift nach den Frachtscheinen. »Naja, den Käse riecht man«, brummt er und schnüffelt in die mit verschiedenen Düften erfüllte Luft. Draußen am Bahnsteig bimmelt das elektrische Signal. Der Sammelgüterzug ist von der nächsten Station abgegangen. Zwei Gepäckbeamte schleppen die Frachtstücke an das Geleise, indes der Beamte die Frachtscheine mit der Stückchiffre vergleicht. »Ja, was zum Kuckuck ist denn da drinnen? Die Kiste blutet ja«, ruft der Beamte, wie die Diener gerade eine mächtige Kiste ans Geleise tragen. Im Frachtbrief steht verzeichnet XY503, Inhalt Käse. »Seit wann blutet denn ein Käse? Wer ist denn der Absender?« »Ei, ei, der Bergwirt droben!« »Ein blutender Käse, das ist ein Novum im Eisenbahnfrachtverkehr, das allgemeine Neugier erregt.« Verwundert betrachtet Beamte das Naturwunder. Die Gepäckhelfer bringen den Mund vor Staunen nimmer zu. Der Stationsvorstand wird benachrichtigt und kommt kopfschüttelnd herbeigelaufen. »Sowas hat man noch nicht erlebt, seit die Bahn eröffnet ist.« Ob nicht gar ein Verbrechen sich hinter dem blutenden Käse verbirgt? Ha, vielleicht ein im Gebirge oben verübter Mord? Und in der Kiste da liegt der Ermordete. Grässlich. Ganz bleich vor Aufregung befiehlt der Vorstand, die höchst verdächtige Kiste zurückzuhalten, bis die Gendarmerie komme. Der Güterzug geht ohne das Kollo XY503 ab. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Kunde von der blutenden Kiste im Dorfe. Von der Gendarmerie kommen zwei Mann im Sturmschritt mit aufgepflanztem Bajonett auf die Station gelaufen. Ein Telegramm ist schon an das nächste Bezirksgericht abgegangen. Die Gendarmen bewachen unterdes, bis der Untersuchungsrichter mit dem nächsten Zug kommt, die verhängnisvolle Kiste, aus der stetig Blut sickert. Sie haben angelegentlich am Kistendeckel gehorcht, ob der Ermordete nicht etwa ein Lebenszeichen von sich gibt. Aber nichts, kein Röcheln, kein Seufzer ist zu vernehmen. Dass es Menschenblut ist an der Kiste, unterliegt gar keinem Zweifel. Wer hätte das gedacht? Im Unterinntal eine so grauenerregende Mordtat. Und diese Frechheit, die Leiche deklariert als Käse, am helllichten Tag nach Innsbruck auf der Bahn aufzugeben. Der eine Gendarm hat nicht übel Lust, den Bergwirt oben gleich zu verhaften. Indes will man doch lieber warten, bis der Richter mit der Kommission angekommen ist. Die Eisenbahnbeamten sind alle miteinander nervös geworden. Sie können das Aufbrechen der Kiste kaum mehr erwarten. Endlich fährt der Personenzug ein. Eilig steigt die hohe Kommission aus. Kaum vermag sie durch die Menschenmenge durchzukommen, denn das halbe Dorf ist bereits auf der Station versammelt. Im Gepäckraume steht die schreckliche Kiste. Auf einen Wink des Richters beginnen die Stationsdiener mit Stemmeisen und Hammer die Arbeit. In wenigen Minuten ist der Deckel offen. In höchster Spannung guckt der Richter in die Kiste. Ein Hirsch im Aufbruch liegt drinnen. Die Gerichtsherren sehen sich an und ein homerisches Gelächter ertönt. Man hält sich die Seiten vor Lachen. Ein Hirsch von zwei Gendarmen bewacht. Und darum Räuber und Mörder. Doch Gemach, man telegrafiert nicht ungestraft nach einem Untersuchungsrichter. Der Umstand, dass der Bergwirt den Hirsch als Käse verfrachtete, lässt mit Sicherheit darauf schließen, dass der Hirsch gestohlen ist. Ergo wird zunächst der Hirsch konfisziert und die Gendarmerie erhält den Auftrag, den Bergwirt ins Untersuchungsgefängnis des Bezirksgerichts zu bringen. Der Hirsch war richtig, ohne Erlaubnis geschossen worden. Die schlechte, nicht in den Fugen ausgepichte Kiste war zum Verräter. Bevor der Bergwirt eingeladen wurde, sich im Kreisgerichtsgefängnis auf einige Wochen einzufinden, spielte sich im Kuratiekirchlein des Dorfes E noch eine Episode ab, wie sie charakteristischer für das spottlustige Bergvolk jener Gegend nicht erdacht werden kann. Am nächsten Sonntag nämlich wurde nach Unterinntaler Sitte während der Predigt ein sogenannter Gedenkzettel in der Sakristei abgegeben, den am Schluss der Predigt der Geistliche verliest und dann die Gemeinde auffordert, der verlesenen Person im Gebete zu gedenken. Der diesmalige Zettel hatte die Inschrift »Euer Lieb und Andacht wollen im Gebete eingedenk sein für den verunglückten Käsehändler N.N.« Ahnungslos verlas der Prediger diesen Zettel und wollte eben ein Gebet für den Käsehändler beginnen, als ihn ein Kichern und Hüsteln stutzig machte. Er beendete seine Kanzelfunktion und erfuhr in der Sakristei, welchen Spott die übermütigen Bauern sogar bis in die geheiligten Kirchenräume getragen haben, nur um dem Bergwirt mit seinem blutigen Käse einen Schabernack zu spielen. Der Spitzname »Wirt zu blutigen Käse« ist dem Bergwirt Fürder geblieben. Das ärgert ihn natürlich nicht wenig, aber er kann's nicht ändern. Und der Spott ist landläufig geworden.
BR Heimat lesen.
Baron Löwenstern. Der Salzburger Zug ist signalisiert und muss jeden Augenblick im Bahnhof des Salinenstädtchens Hallein einfahren. Ich stehe in voller Bergrüstung am Bahnsteig. Neben mir liegt der Rucksack mit den Steigeisen und der wuchtige Bergstock, eine Siegestrophäe aus einem Kampf mit steirischen Wilderern. Freund F., ein großer Nimrod, hat mich von seiner Heimat Berchtesgaden übers Ziel nach Hallein begleitet, wo ich jetzt mit der Giselabahn bergeinwärts ins steirische Hochland fahren will. Eben pustet der Zug heran, unter die Wartenden kommt Bewegung, auch ich will nach Rucksack und Stock greifen, doch beides ist verschwunden. Kruzi Türken! So was einem so viel gereisten Menschen passieren, da hört doch die Weltgeschichte auf. Zu langer Musterung der auf die Waggons zueilenden Menschen ist keine Zeit. Die Schaffner drängen zum Einsteigen. Da sehe ich Freund F., der plötzlich von meiner Seite verschwunden war, mit meinem Reisezeug bepackt, eifrig mit einem Schaffner reden, der dann die Achseln zuckt. Dann revidiert der Blaue mehrere Coupés, bis er eines aufreißt und F. mich heranwinkt. Nanu, gerade will ich herausplatzen, was der Freund denn für Dummheiten mache mit dem weggenommenen Reisegepäck. Doch F. zwinkert so lustig mit den Augen. Der Schaffner salutiert höflichst und sagt im größten Bedauern: »Herr Baron, tut mir sehr leid, Herr Baron, doch es ist alles besetzt, Herr Baron. Hier ist's noch am besten, Herr Baron.« »Was konnte ich noch rufen? Da meint auch mein Freund schon: Erlauben, Herr Baron!« und platziert Rucksack und Stock im Coupé, dabei die Damen um Entschuldigung für den Herrn Baron bittend. Hurtig springt er wieder aus dem Waggon und versichert mir in ehrerbietiger Weise und den Hut in der Hand: »Der Hirsch wär bestätigt, der Herr Baron möge ja gewiss nächste Woche kommen. Adies, Herr Baron!« »Holt dich der Teufel«, konnte ich dem Schäker noch zurufen, dann war der Zug im Rollen. Nun ist es Zeit, sich die Reisegenossen anzusehen, die mit Neugierde und 0,2% Indignation meine nackten Knie betrachteten. Zwei Damen sind es, wohl Tante und Nichte, mit einem alten Herrn, dem der Geheimrat der Reichshauptstadt vom rasierten Gesicht auf den ersten Blick abzulesen ist. Auch der Geheime mustert mich mit auffallendem Interesse, und ehe ich mich dessen versah, war ich auch schon angesprochen.
»Herr Baron, gestatten Sie jüttigst, Geheimrat V., meine Schwester, meine Nichte aus Berlin.«
Himmel, Bomben und Granaten. Jetzt häng ich in der Patsche. Anstandshalber muss ich mich nun auch vorstellen, und da die Leutchen durch den Ulk meines Freundes und die Ehrfurcht des Schaffners meine freiherrliche Würde kannten, kann ich doch nicht sagen, dass ich ein simpler deutscher Schriftsteller bin. Aber um Himmels Willen, woher gleich einen unbekannten Baronnamen nehmen? Die Geschichte pressiert. Also los. Sehr angenehm, Baron Löwenstern. Gegenseitige Verbeugungen, und für den Augenblick habe ich Ruhe. Ich freute mich, gerade auf diesen Namen gekommen zu sein, denn Baron Löwenstern wohnt in der Nähe Halleins und ist ein mir bekannter, äußerst liebenswürdiger Aristokrat dänischer Abkunft, der die gewaltsame Anleihe von Titel und Stand nicht so krumm nehmen würde, falls ich durch den Schabernack meines übermütigen Freundes in die Tinte kommen sollte. Der verflixte Geheimrat aber murmelte immer, wie seine Erinnerungen durchblätternd: »Löwenstern, Löwenstern.«
»Pardon, Herr Baron, dänischer Adel, nicht?«
»Gewiss, Herr Geheimrat.«
»Kannte ein Löwenstern, Hühngestalt wie Sie, Herr Baron. Blond war Rittmeister, muss Ihr Oheim gewesen sein, Herr Baron.«
»Alle Teufel, das kann hübsch werden, denke ich mir. Fehlt bloß noch, dass er meinen Löwenstern auch persönlich kennt. Aus, sie möchte.«
»Herr Baron, haben, wie ich aus den Reden Ihres Jägers vernahm, hierzulande eine Jagd?«
»Gewiss.
Auch Ihr Oheim ist leidenschaftlicher Jäger, wohl Erbteil der Löwenstern. Bloß Ihre Brille, Herr Baron, passt nicht recht zu einem echten Löwenstern.«
Das war nun meine Meinung auch. Gleich darauf beginnt die geheimrätliche Schwester, sich rhetorisch für den Löwenstern zu interessieren.
»Verzeihen, Herr Baron, tragen Sie in Ihrer Heimat auch dieses sonderbare Kostüm?«
»Gewiss, warum denn nicht, meine Gnädigste?«
»Ja, aber im dänischen Norden und mit so großen, nackten Körperteilen?«
»Bitte recht sehr, bei uns, ich meinte natürlich Oberbayern und nicht Dänemark, laufen viele Leute sogar barfüßig, und die Tracht der kurzen ledernen Hose mit nackten Knien wird selbst im tiefsten Winter getragen.«
»Ah!«
Die Geheimrätlichen staunten.
»Der Weltstand ist wohl sehr reich hierzulande, Herr Baron. Sehr.«
»Ich weiß zwar, dass das nicht der Fall ist, aber warum soll ich dem alten Herrn die Freude verderben?«
»Ich hörte, Herr Baron, unter den Jemsen dieser Gegend sei die Reude ausgebrochen.«
»Davon hatte ich allerdings nichts gehört. Aber warum denn nicht?«
»Jawohl, Herr Geheimrat, und die Drehkrankheit auch.« »Was, kommt diese auch bei Jemsen vor?«
»Warum denn nicht?
Herr Baron, beherrschen das Deutsche aber bewundernswert. Fast mit dem so gemütlichen süddeutschen Dialektanflug.«
»Sehr gütig.«
»Ganz bewundernswert für einen Dänen«, flötete jetzt die junge Geheimrätliche.
Bei einem Haar wäre ich jetzt herausgeplatzt, dass ich überhaupt noch nie in Dänemark gewesen, aber gerade noch rechtzeitig fiel mir meine dänische Abkunft ein. Die Junge setzte mir nun bald schärfer zu als die Alten. Sie wollte wissen, wo ich gedient und ob ich bei der Kavallerie, ich weiß von dänischen Armeeverhältnissen nun so viel wie ein Samoyede von Metaphysik, und behauptete kühn, was mir just einfiel. Garnison, Jönköping, Ulanen. Der alte Geheimrat erlaubte sich dann die Mitteilung, dass Jönköping in Schweden liege, und den Rest der schwedischen Zündhölzchen wusste ich selber. Mir ward es immer schwüler in der freiherrlichen Situation, aber wir waren noch nicht in Werfen und ich muss bis Bischofshofen ausharren, wo der Zug gewechselt wird. Es drehte sich das Gespräch hauptsächlich, Gottlob, um die Jagd und der Bitte, mal den geheimratlichen Neffen mit auf Gemsen zu nehmen, setzte ich keinen Widerstand entgegen. Die Rache kam rasch, denn der Alte wollte meine Visitenkarte haben. Schon griff ich nach dem Täschchen, da erinnerte ich mich, dass auf meinen Karten etwas anderes als Freiherr von Löwenstern steht, und mit gut gespieltem Bedauern wies ich auf meine Bergtoilette, die das Mitführen von Visitenkarten nicht gestatte. Innerlich verfluchte ich meinen Freund F., der mir diese Suppe eingebrockt, und über mich selber ward ich ärgerlich, dass ich den Schwindel mit dem Baron nicht vorneweg aufgedeckt hatte. Jetzt ist es zu spät. Also weiter lügen. Die Adresse gelogen, für den wirklichen Baron Löwenstern Jagdeinladungen gemacht. Ja, der Teufel ritt mich so arg, dass ich sogar die Damen einlud. Man kommt ja doch nicht einmal auf 10 plötzlich gemachte Einladungen von Leuten, die man vor kurzem in der Eisenbahn kennengelernt. Gottlob, der Zug fährt pfeifend und poltert in Bischofshofen ein. Also, adieu, empfehle mich den Damen recht sehr.
Adieu, Herr Baron.
Der Schaffner reißt die Coupé-Tür auf. Wagenwechsel, Herr Baron. In diesem Augenblick steigt ein Herr ein, mich sehen und die breite Hand mir entgegenstrecken. Servus, Herr Achleitner. Tableau. Einmal Baron gespielt und nie wieder.
BR Heimat lesen.
Der Oberdurst. Ein wohl ausgebildeter Durst ist eine Gabe Gottes, und eigentlich ist es unpraktisch, ihn immer sofort wieder zu ertränken. Dem Holzhacker Thora in der Miesbacher Gegend war der Durst eine stete Plage geworden, und zwar ein Durst, der das Wasser hasst. Mit einem wasserhassenden Durst Holzknechtarbeit im Hochwald verrichten müssen, ist eine harte Strafe. 6 Tage in der Woche ohne einen Tropfen geliebten Gerstensaftes und dabei arbeiten für 3, damit die verdienten Groschen am Sonntag verdünnt durch die Gurgel rinnen konnten. Der Thora hat eine heiße Leber, sagen die Leute, und es muss schon so sein, da der Holzhacker am Sonntag 36 bis 40 Maß Bier mit Leichtigkeit hinter die Binde brachte. Oft beneidete der sonst so manierliche, aber immer durstige Bursche das Kamel in seiner Fähigkeit, am weiten Wüstenmarsche wochenlang Durst ertragen zu können. Allein just diese Eigenschaft des Kamels vermochte er sich nicht anzueignen. Der Durst, eigentlich ein Bierhunger, blieb, und naturgemäß war er in der heißen Jahreszeit stets größer als im Winter. Natürlich sprach sich in der Mangfall und der Schlierachgegend der beispiellose Durst des Holzhackers bald herum, und mancher kam, um mit der Spende einiger Maß das Trinkgelage des Thora zu sehen. Gewickte Trinker boten Wetten an und unterlagen regelmäßig. Über 30 Maß kam keiner der sonst so regelmäßig lebenden Burschen. Sie sanken bezwungen von des Gerstensaftes Kraft unter den Tisch, während der dadurch zechfrei gewordene Holzer jubelnd versicherte, jetzt hätte er erst recht den richtigen Durst, und das Fass leer trank ohne Beschwerden und, was das Merkwürdigste war, ohne nennenswerte Benebelung des nicht übermäßig gescheiten Kopfes. Diese Siege im Trinken kamen auch dem Bierbrauer in Miesbach zu Ohren, der es auf diese Wette ankommen lassen wollte, ob der verflixte Kerl nicht doch unterzukriegen sei, wenn er einmal genug Bier kostenfrei vorgesetzt erhalte. Aber auf gewöhnliche Art, das sagte sich der Bräuer selber, wird dem Oberdurst nicht gut beizukommen sein. Er studierte lange herum, bis ihm der Strahl der Erleuchtung einen Gedanken eingab.
Eines Tages, als eben ein Sud Bieres in der Brauerei vollendet war, erließ der Bräuer das Aufgebot an den Holzhacker zum Trinken nach Herzenslust ohne Kosten, aber nicht aus Maßkrügen nach alter Väter Sitte, sondern aus der Bierkühle, wo das warme Bier aufgegossen war. Einige Dutzend Bratwürste neben Schwarzbrot waren zur vorherigen Atzung bewilligt. Begleitet von einer großen Schar Schaulustiger kam der Oberdurst ins Miesbacher Bräuhaus und die fürchterliche Trinkarbeit begann. Gewonnen im Kampf gegen das junge Bier hat der Trinker erst dann, wenn sämtliche Zeugen einhellig konstatieren, dass das Bierquantum in der Kühlpfanne um ein bedeutendes verringert ist, so dass man das Manko mit Fingern am Rand der Kühlpfanne abmessen kann. Der Oberdurst lachte aus ganzem Halse, schob den letzten Wurstzipfel in den Mund und hub zu trinken an. Freilich setzte er den ungeheuren Humpen, einen hölzernen Bierschöpfer, sofort ab, wie das junge warme Nass in den Schlund kam. Mit einem verachtungsvollen Brrrr schüttelte sich der Oberdurst zu nicht geringer Belustigung der Zeugen und vorwitzig meinte der Bräuer, diesmal bleibe der Biervertilger zurück und der Biermacher Sieger. Aber der Oberdurst überwand die jedem echten Altbayern anhaftende natürliche Scheu vor dem jungen Gerstensaft, drückte die Augen zu und trank in vollen, ungeheuren Zügen. Der ihm zur Schöpfarbeit beigegebene Bräuknecht bekam höllische Arbeit, den kolossalen Schöpfer rechtzeitig gefüllt vor den Trinker zu stellen. Manchen Zeugen erfasste das Mitleid angesichts der lauwarmen Brühe, und schon wollte einer, die Folgen ahnend, um Muskatnuss und Reibeisen zur Milderung der Konsequenzen des jungen Trankes schicken, aber davon wollte der Oberdurst und auch der Bräuer nichts wissen. So trank der Holzknecht fort und fort, nur stellte sich bei ihm heute nicht die frohe Zecherlaune ein. Er trank schweigend, indes die Zeugen gespannt das Schwinden am Rand beguckten. Ein Finger, zwei Finger Oberfläche ist schon weggetrunken und noch immer trinkt der Tora. Nur zum Atmen setzt er aus. Dann duck dich, liebe Seele, gleich darauf kommt wieder ein Bierwolkenbruch in den Magen. Drei Finger, ruft die Kommission, und halt, schreit der Bräuer. Der Tora hat gewonnen. Wohl bekomm's. Dem Bräuer ist Angst geworden, denn kein Zweifel, der Holzknecht wäre imstande und trinkt bis zum anderen Morgen den ganzen Sud aus. Acht volle Tage wollte indes der Tora von Bier nichts mehr wissen, und wenn er von warmem Gerstensaft hört, wird ihm etwas eigentümlich zumute. Aber nächsten Sonntag darauf war Hochzeit in Schliersee, und der überglückliche Bräutigam lud den Tora zum Lusttrinken ein. Schrecken erfasste den Wirt, als er hörte, der Oberdurst komme auch. Denn der Hochzeiter hatte das Hochzeitsmahl mit bestimmter Summe ausgedungen. Essen und Getränke nach Bedarf, jeder trinkt und isst, solange er kann. Der Wirt versuchte sich mit dem Oberdurst durch Zahlung von 4 Gulden gegen Verzicht auf Freibier abzufinden. Allein die Hochzeitsgesellschaft wollte ihren Spaß auf Kosten des Wirtes haben und richtig. Wie der Abdankspruch erfolgte, hatte der Oberdurst dem ärgerlichen Wirt einen ganzen Eimer Bier geleert. 3 Trunkgeschichten sind noch aus jener Zeit über den Oberdurst ausgezeichnet. Am Tag vor der Schlierseer Kirchweih in den 20er Jahren führte der Tora ein Fässchen Bier von 36 Maß auf einen Schubkarren von Miesbach nach Haus, leerte es aber eine Viertelstunde vor seiner Heimat, wo ihn eben ein heftiger Durst überfiel, bis auf den Boden aus und brachte sohin keinen Tropfen nach Haus. Mehrmals wettete er, in einer Viertelstunde 2 Maß Bier mit einem Löffel aus einer Schüssel zu essen. Von einer anderen Wette wird erzählt, dass Folgendes festgesetzt wurde. Der Tora werde, während der Wirt zur Tür hinausgeht und 2 Stricke hole, 2 Maß Bier austrinken. Der Wirt blieb keine 3 Minuten aus, aber der Oberdurst hatte in 2 Minuten die Krüge schon geleert. Der bayerische Volksfreund vom Jahr 1826 erzählt auch noch, dass sich dieser Meistertrinker anheischig gemacht hätte, den Schliersee auszutrinken, wenn der See ohne Zufluss bliebe und statt Wasser Bier enthielte und Tora genau 100 Jahre alt würde. An 80 Jahre wurde dieser Mensch übrigens wirklich alt, und eine Freude war ihm noch in diesem Alter, 8 bis 10 Maß Bier zu trinken, vorausgesetzt, dass sich hierzu der nötige Spender fand. Bis zu seinem Tod blieb der Meistertrinker arm, aber äußerst gesund. Eine Ausnahme von der Regel, dass sich das übermäßige Trinken rächen muss.
BR Heimat lesen.
Viel Brand. Ein stiller Sonntag im Hochland. Heilige Ruhe in der sonnenbeglänzten warmen Landschaft. Drunten im Tale wallen fromme Menschen zur Kirche. Aus den Häusern quillt dünner Rauch zum Zeichen, dass der Kochtopf am Feuer steht für das mittägliche Mahl. Dann helles Glockengeläute, das den Beginn des Gottesdienstes verkündet. Zitternd verklingen die ehernen Töne heroben in den Schrofen des Felsgebietes. Kaum ein Lüftchen bewegt den Bergwald, durch dessen Geäst die Sonnenstrahlen schielen und magische Lichteffekte auf den Moosteppich hervorzaubern. Genäschig suchen wie immer die fröhlichen Meisen piepsend nach Futter, indes die Amsel flötet zum Lobe des Herrn. In vornehmer Ruhe starren die Zinnen und Zacken in den blauen Äther. Sie leuchten im Sonnenglanz verlockend hinaus in die weite Welt, als wollten sie sagen, kommt zu uns herein, die ihr müde seid, und badet die Seele in erquickender, stärkender Bergluft. Heißer strahlt die Sonne, würzig atmet der Tann seinen harzigen Odem aus. Kriechend und laufend Getier sucht erquickenden Schatten. Nur Hummeln und Bienen summen brummend von Blume zu Blume, lüstern nach süßem Honig. Quer durch den Hochwald schreitet lautlos über den elastischen Boden der Förster, unhörbar selbst für die Würmer. Der ewig gleichgestellte Dienst verlangt auch heute den Gang durch das kirchenstille Revier. Der pflichttreue Mann kennt seine Pflicht und kommt ihr willig nach, er liebt seinen Beruf. Ein Bächlein sprudelt murmelnd talwärts, umschattet von lieblichen Vergissmeinnicht und goldigen Dotterblumen. Von Stein zu Stein flattert mit wippendem Schwanz die hochgeschürzte Bachstelze in eifriger Jagd nach tanzenden Mücken, und mit dem leisen St-St will das Rotkehlchen den Jägersmann auf sich aufmerksam machen. Wäre ein lauschig Plätzchen hier am Bächlein, im grünen Waldesschatten die Lunge zu baden und zu sinnieren über Gottes herrliche Wunderwelt. Auch ein guter Wechsel für den Jäger zu stiller Abendstunde. Ein Stündchen verträumen im Herzen des Hochwaldes, wie verlockend. Doch nicht zur Beschaulichkeit ist der Forstmann in den Wald gekommen. Weiter schreitet er den Graben hinab und jenseits den dicht verwachsenen Hang wieder lautlos empor, der hinauf im Föhrenbestand an die Felsen reicht, abwärts aber sich immer kleiner zum Dickicht werdend gegen die Wiesen verliert. Ganz leise nur knistert es drüben in den Föhren, ein winzig Ästchen nur, auf das ein Fuß getreten ist in Unachtsamkeit, doch der Förster hat den schwachen, verdächtigen Laut vernommen. Sein Falkenauge durchbohrt den Wald. Unhörbar schleicht er näher, immer in Deckung. Dort steht ein fremder Mensch, Gewehr im Anschlag, ihm den Rücken zuwendend. Also doch ein Wilddieb. Nun gilt es, den unbekannten Burschen einzufangen. Auf etwa 40 Schritte kann der Förster heran, dann aber verbietet eine Lichtung das Näherschleichen, weil die Deckung fehlen würde. Jetzt den dicksten Stamm erwählt, von dem aus der Wildschütze in direkter Schusslinie zu erreichen ist. »Halt! Gewehr ab!« ruft der Förster und deckt sich augenblicklich. Wie vom Blitz getroffen zuckt der Wilddieb zusammen, springt aber augenblicklich hinter den nächsten Baum. Nun arbeiten die Augen, den Feind zu entdecken. Hinüber und herüber fliegen die vorsichtigen Blicke, jeder bestrebt, keinen Zoll an Deckung preiszugeben. Bange Minuten, die immer länger werden. Ein Warten auf die geringste Unvorsichtigkeit, die mit der Kugel gerecht wird. Wie angegossen stehen die Männer hinter den Baumstämmen. Es hämmern die Schläfen, erregt tobt das Blut durch die Adern, aber siegen muss der Verstand und die Gerechtigkeit. Wie soll der Bursche zum ersten Schuss gebracht werden? Ein waghalsig Stücklein, das der Jäger eben ersinnt. Nicht neu zwar und recht gefährlich, wenn der ertappte Lump drüben mit Schroten feuern wird, aber vielleicht ist es dem Burschen drüben neu und jede Schrot trifft nicht. Leise hebt der Förster den Kopf, erst zeigt sich der Hahnstoß, dann der Hut selbst neben dem Stamm, indes der Förster sich schussfertig macht. Wo der Hut ist, muss auch der Kopf sein, denkt der Wilderer. Er zweifelt nicht, dass der Förster den Kopf vollends vorstrecken werde. Blitzschnell fährt er mit der Büchse auf und drückt auf den Hut des Gegners ab, dass die Kugel durch den Filz fährt und den Hahnstoß mitnimmt. Fast gleichzeitig feuert auch der Förster, dem die List gelungen, und seine Kugel schlägt dem Feinde in die Achsel. Wimmernd sinkt der Wilderer zu Boden. In diesem Spiel ums Leben hat er verloren. Hastig tritt der Förster auf ihn zu, ein Wildfremder im Gesichte geschwärzter Mensch. Also ein Professionswilddieb, der Namen und Wohnort sicher verweigert. »Schad um dich«, sagt der Förster.
»Muss ich sterben?«,
fragt wimmernd und stöhnend der angeschossene Dieb. »Keine Rettung, mein Gewehr hat zu vielen Brand. Du bist der Dritte, der in die Grube muss.« Jetzt jammert der Kerl über den nahen Tod mehr als über seine Schmerzen. »Hättest du zuerst überlegen sollen, in fremdes Revier wilderns gehen. Jetzt ist spät. Mach Reu und Leid, in 2 Stunden bist der Tote Leich.«
»Oh, du barmherziger Himmel«,
heult in Zerknirschung der geängstigte Wildschütz.
»Wenn's etwa Weib und Kinder hast, dann sag mir's, was du ihnen in der Todesstund wissen lassen willst. Ich will's besorgen«,
sagt der Förster entgegen, der mittlerweile die Blutung stillte.
»Ja, sei so gut, Forstner. Ich bin der Kammerer Sinesi und mein Weib hat's Krammergeschäft in X. Lass ihr's wissen, dass ich stirb, und sie soll das verfluchte Geschäft mit dem Wildbratverkaufen aufgeben, sonst kommt der Sino ins Unglück.«
»Habt ihr das Geschäft schon länger?«
»Ja, etliche Jahre. Der Kasseppel, der Geschwend, der Dionys und der Unterwirt von X liefern bei ihnen sei.
Soll ich dir einen Geistlichen holen?«
»Muss ich wirklich dingerst herumsterben?«
»Ich kann dir nicht helfen, der Schuss ist viel zu brandig. Der Leich kommt zu den 2 anderen unten im Friedhof.«
»O heilige Mutter Anna«,
jammerte der Wilddieb, der sein Ende schon nahen fühlte.
»Lauf, Forst, um einen Geistlichen!«
»Ich geh schon«, sagte der Förster. »Bleib nur grad liegen, wo's bist, rühr dich nicht. Sonst geht's noch geschwind da abwärts mit dem bissl Lehm, und bis der Pfarrer kommt, bist schon tot.« Dann nahm der Förster des Wilderers Gewehr und eilte beflügelten Schrittes hinab ins Forsthaus, von wo er einige Knechte mit einer Tragbahre zum angeschossenen Wilderer hinaufschickte. Gleichzeitig wurde auch die Gendarmerie von dem Geständnis des Wilddiebes verständigt und das Nest der anderen Wildschützen und der Hehlerin just in dem Moment ausgehoben, als der Sinesi vor Todesangst schier ohnmächtig ins Dorf getragen wurde. Statt des unnötigen Geistlichen kam der Arzt, der die Kugel entfernte und die Wunde kunstgerecht verband. »Warum denn der Geistliche nicht kommt?«, fragte der zerknirschte Wilderer.
»Weil's nicht nötig ist. In 3 Wochen bist du ja sowieso wieder gesund«, sagte der Arzt.
»Was?« Als dem Forster sein Büchs nicht brannte. »Bei Leib, keine Spur.
Na, hätte ich gar nichts'n eins bestehen bracht.«
»Das Leugnen wird dich nicht viel mehr nützen. Dein Weib und die anderen sitzen schon hinter Schloss und Riegel.«
»Was?«
»Und wie du gesund bist, kommst auch in diese Gesellschaft. Der Schuss auf den Förster kostet dich wenigstens 1 Jahrl Zuchthaus«, sagte trocken der Doktor. Und so war es auch. Die lange vergeblich gesuchten fremden Wildschützen, die einen vollen Tagesmarsch übers Gebirge nicht scheuten, um auf fremdem Terrain zu wildern, waren endlich eingefangen. Die Hehler waren auch bekannt und so konnte endlich wieder Ruhe im Revier eintreten. Am späten Sonntagabend, der sich so friedlich auf die herrliche Landschaft herabsenkte, als gäbe es nur Frieden in der Welt und keinen Kampf um das Leben, erzählte der Förster im Gartenhäuschen seinem Weibe die Affäre vom heutigen Sonntag und meinte mit gutmütigem Spott, so ein brandiges Gewehr sei nicht ohne. Weinend warf sich das zu Tode erschrockene Weib an des Försters Brust.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin br-heimat.de. und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.